Einen schönen guten Abend, den ich das noch nicht persönlich gesagt habe. Schön, euch zu sehen. Ich möchte starten mit etwas, was ich im Urlaub selbst erlebt habe. Und wir hatten einen recht schönen Urlaub. Für die, die es nicht wissen, wir waren in der Türkei, so im Hinterland, Schwarzmeerküste. Also nicht direkt an der Küste, sondern 80 Kilometer weiter hinten, so mittendrin im Gebirge. Und hatten eine gute Zeit bei meiner Schwiegermutter. Das mag an ein Wunder grenzen, aber das geht. Also für alle, die Schwiegermütter haben, gebt die Hoffnung nicht auf. Nein, ich wurde da sehr umtüttelt. Das war schon peinlich zwischendurch. Und wir hatten echt Zeit zum Runterkommen, zum Ausruhen. Und zwischendurch haben wir dann auch mal kurz so über Gemeindebelange geredet. Und ich bin dann nach diesem Gespräch und was mir so selber durch den Kopf ging, bin ich dann einfach mal spazieren gegangen, habe meinen Käppi aufgesetzt, weil bei mir sind nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf, dann braucht man einen Käppi, um sich vor der Sonne zu schützen. Und was mir im Kopf einfach rumging, war so die Situation, dieses Empfinden, dass man sich an manchen Stellen einfach so fühlt, als wenn man an Grenzen stößt, ja. So, wo man eigentlich sieht, Gott will bestimmte Entwicklungen auf den Weg bringen, Gott will bestimmte Sachen tun in der Gemeinde, an den unterschiedlichen Standorten hier, wie in Reken, Bottrop, Oberhausen und so weiter. Aber gleichzeitig das Empfinden, wir stoßen an unsere Grenzen. Und dieses wir stoßen an unsere Grenzen kann unterschiedliche Reaktionen in einem auslösen. Eine der natürlichsten Reaktionen ist, Entmutigung. Ja, das ist eine Sache, die wahrscheinlich jeder von uns kennt. Und das muss gar nichts mit Gemeinde zu tun haben. Das kann was mit dem persönlichen Leben zu tun haben. Ja, mit ganz persönlichen Entwicklungsprozessen, in denen du selber stehst. Wo man den Eindruck hat, ich stoße an Grenzen irgendwie. Wie gehe ich damit um? Ja, und jeder von uns kennt das. Auch die Entmutigung. Ja, falls sich also jemand so fühlt, als wenn er das nur alleine für sich erlebt, nein, vergiss das. Die anderen haben nur noch nicht drüber geredet, die du kennst, aber jeder kennt es. Entmutigung ist eine Möglichkeit. Kopf in den Sand stecken und irgendwie einen anderen Weg einschlagen ist auch eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, versuchen, irgendwie Gottes Perspektive für solche Situationen wahrzunehmen, denn, steht alles gar nicht hier drin, aus der Bibel lesen wir, dass Israel laufend in solche Situationen reingekommen ist, wo sie eigentlich keine Ahnung hatten, wie es jetzt weitergehen soll. Auszug aus Ägypten, bevor es dazu kam, fürchterlich viele Entmutigungen, ja, wo man eigentlich hätte sagen können, lass uns das Projekt begraben, das ist doch Banane, das ist doch, was soll das denn werden hier? Ja, dann stehen sie vor dem Toten Meer und wissen nicht, wie kommen wir da jetzt durch. Ja, und Gott hat ein Wunder geschenkt. Dann sollen sie Jericho einnehmen. Hallo, wie soll das denn jetzt funktionieren? Geht eigentlich auch gar nicht. Und all diese ganzen Geschichten, viele andere Sachen. Und ich bin spazieren gegangen und hatte so das Empfinden, nicht nur weil die Sonne schien, dass Gott größer ist als alles. Ich meine, die Sonne hilft dabei vielleicht, ja, weil die Sonne ist auch etwas, was so über allem steht und alles mit Wärme erfüllt und so weiter. Aber ich habe das in meinem Herzen so empfunden, Gott ist einfach unerschütterlich, Gott lässt sich nicht irgendwie verunsichern durch irgendwelche Situationen, die uns verunsichern, sondern Gott steht über allem. Und der ist da souverän und der hat voll die Ahnung, ja, wie es aussieht, wie es mal ausgesehen hat, wie es aussehen wird. Und das war so dieser Eindruck, mit dem ich spazieren gegangen bin. Und während ich so spazieren ging und in dieser Atmosphäre dann so lief, kamen so ein paar Gedanken, die für mich wichtig waren und die ich euch jetzt nicht alle erzähle. Aber vom Ergebnis kam es darauf hinaus, dass wir oftmals mit geistlichen Mauern auch zu tun haben. ja, wo wir nicht wissen, wie wir dann weiterkommen, wo es geistliche Gründe, was weiß ich auch immer gibt, warum Dinge nicht weiterlaufen. Sei es in Familien, sei es auch in der Gemeinde. Und wenn ich sage geistlich, dann heißt es nicht, dass das nichts mehr mit unserem Leben zu tun hat. Ja? So, da gibt es ja auch ganz oft Zusammenhänge. Will das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Aber ich glaube, dass wir diese geistliche Ebene in unseren Entwicklungsschritten auf unserem Glaubensweg manchmal nicht so ganz auf dem Schirm haben, aber Gott hat die Perspektive. Gott weiß, was sich in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt bewegt. Ja, er kennt alle Menschen, er weiß, wie die Engel unterwegs sind, er weiß, wie die Finsternis unterwegs ist. Damit meine ich jetzt nicht die Nacht, sondern die dahinter steckenden dämonischen Mächte, auch eine unsichtbare Welt, die wir so nicht wahrnehmen können. All das sieht er. Und Gott ist größer als das alles. Und ich habe mich so herausgefordert gefühlt, diese Dimension mehr im Blick zu haben. Und es ist jetzt nicht so, als wenn ich das so völlig aus dem Blickfeld hatte. Aber was Gott mir auf den Weg mitgegeben hat, war, wirklich intensiv Zeit im Gebet zu verbringen für eine gewisse Zeit. Ja, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme. Und meine Herausforderung war, das für mich zu organisieren und irgendwie anzugehen, aber das habe ich dann angefangen nach meinem Urlaub. Aber es war für mich so ein tiefes Reden von Gott, wo ich dachte, Gott hat einen Weg für all die Dinge, wo wir irgendwie meinen, nicht weiterzukommen. Ja? Wir wünschen uns mehr Durchbrüche im Bereich Heilung, mehr Durchbrüche im Bereich, dass Menschen frei werden von Sünde. Wir wünschen uns Durchbrüche im Bereich, dass Menschen wirklich Gott kennenlernen in einer Art und Weise, die wirklich Menschenleben verändert. Ja? Wo man nicht irgendwie mit frommen Werkzeugen an sich selber rumschraubt, um zu einem besseren Menschen zu werden, sondern wo Gottes Geist in uns was macht. Ja? Und das wünschen wir uns und wir merken, hey, wow, ja, immer wieder diese Begrenzung, die wir nicht mögen. Aber Gott ist dabei nicht zu Ende. Und ich glaube, so empfinde ich das, dass mich Gott vor allen Dingen an der Stelle für die nächste Zeit ins Gebet reingerufen hat. Ich drücke das mal so aus. Ja. Und ich bin herausgefordert, damit irgendwas zu machen. Mein erster Gedanke war, jups, wie soll das auch noch gehen? Wie kriege ich das jetzt in meinen Alltag integriert? Weiß ich jetzt gar nicht so. Aber es gibt einen Weg. Gott schenkt da Weisheit. Ja? Und Thema Gebet führt mich dann zu einer Erinnerung, die der Andreas Pestke letztens auch beim Gebetsabend weitergegeben hat. Und ich habe das vor ein, zwei Jahren mal in einem Buch gelesen. Kennt jemand von euch Charles Finney? Ein paar Leute. Vor circa 200 Jahren, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau, ich habe es nicht mehr nachgeguckt, ein bedeutender Evangelist, ja, der Hunderttausende von Menschen zum Glauben geführt hat, und zwar in einer Art und Weise, dass sie auch im Glauben geblieben sind. Das ist nicht immer der Fall, wenn Evangelisation stattfindet. Ja. Dann passiert es mal, dass Menschen irgendwie eine Entscheidung für Gott treffen und danach war außer Spesen nichts gewesen. Aber der hat es irgendwie hingekriegt, Hunderttausende von Menschen wirklich in Jüngerschaft zu führen, angefangen bei der Erstentscheidung, wo sie eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Teilweise auf wunderbare Art und Weise, ja, wo Menschen von einem Geist der Erkenntnis erfüllt worden sind über ihre eigene Sünde, bevor der überhaupt irgendwas gesagt hat. Es gibt eine Situation, die hat der Andreas letztens erzählt, dass er in eine Arbeitshalle reingekommen ist und dann die erste Person angefangen hat zu weinen und dann mehrere andere und auf einmal hat der Chef gesagt, Leute, lasst uns dort arbeiten sein, wir machen jetzt hier Gottesdienst. Ja? Kann ich mir heute nicht mehr so ganz vorstellen in unserem Breitengraben, aber vor 200 Jahren war sowas wohl möglich. Ja? Vielleicht erleben wir sowas auch mal wieder. Und zwar, also der hatte noch nicht gepredigt, es war der Heilige Geist, der da gewirkt hat. Ja, sonst hätte man ja sagen können, ja, der hat wieder ein bisschen geschraubt und auf die Tränendrüse gedrückt und dann schlug das fromme, schlechte Gewissen an und dann hat man da irgendwie ein bisschen was angestoßen. Nee, der hat noch gar nichts gesagt, der hat nur die Halle betreten, aber Gott war mit ihm und Gott war selber da und hat etwas bewirkt, was kein anderer bewirken konnte. Das Geheimnis hinter dem Ganzen, das finde ich eigentlich interessant. Das hat mich echt abgeholt. Der hat zusammengearbeitet mit einem Fürbitter, der sich speziell für diesen Dienst bereitgestellt hat, dass er für den Charles Finney betet, ein gewisser Daniel Nash. Und um den sammelten sich auch noch ein paar andere Fürbitter. Und immer wenn der Charles Finney in eine Stadt reingehen wollte, um dort zu evangelisieren und Gottes Botschaft weiterzugeben, dann hat er dem gesagt, ein paar Wochen vorher, geh du mal voraus und bete. Und das haben die dann gemacht. 2, 3, 4 Wochen, vielleicht manchmal auch länger, keine Ahnung. Und dann haben die gebetet. Gebetet, was das Zeug hält. Ihre ganze Zeit mit Beten verbracht. Und wisst ihr, was das Faszinierende ist? Im Rückblick kann man sagen, dass der Dienst von Charles Finney da aufgehört hat, als dieser Daniel Nash nicht mehr da war. Weil der Daniel Nash ist dann irgendwann gestorben und ein paar Monate später hat der Dienst von Charles Finney abgenommen. Also das war für mich das Faszinierende, Traurige gleichzeitig, was ich aus dieser Geschichte gezogen habe. Also da gibt es doch irgendwie schon einen engen Zusammenhang zwischen dem, was der Charles Finney in seinem Dienst tun konnte und dieser Gebetstruppe im Hintergrund, die in der Geschichte gar nicht immer so offensichtlich ist. Aber die haben den Laden da zum Wuppen gebracht mit Gottes Hilfe zusammen. Ja, also da ging richtig was ab. Und das macht mir so deutlich, wie wichtig Gebet ist. Und gleichzeitig ist Gebet eins der meisten unterschätzten Dinge in unserem Leben. Und es hat einen Grund, weil Beten unserem Wesen widerspricht. Ja. Ich gehe da gleich am Ende nochmal kurz drauf ein, wahrscheinlich. Aber diese Geschichte macht so deutlich, Beten hat eine unglaubliche Kraft, dieses anhaltende Gebet, weil Gott sich dazu stellt. Und ich glaube, dass Gott uns da insgesamt herausfordern will. Ich empfinde jetzt nicht, dass Gott sich nur ein paar Einzelne in der Gemeinde rausgepickt hat, dass die dafür beten. Was ich feststelle in Gesprächen, weil da ist echt was am Start. Ich glaube, dass Gott da wirklich zu unterschiedlichen Leuten in der Gemeinde redet. Aber ich glaube, dass Gott uns insgesamt als Christen einfach mobilisieren will, um mit ihm im Gespräch zu sein, um uns von seinem Heiligen Geist bewegen zu lassen und wirklich zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch hier. Und dass wir das so lange beten, bis es hier so geschieht, wie es im Himmel auch beschlossen ist. Ja, das ist die Herausforderung. Und ich glaube, dass Gott echt einen guten Grund dazu hat, uns dazu herauszufordern, uns dazu einzuladen, auf diese Spur des Gebetes zu kommen. Ja. Und der Grund dafür, was dieser Grund ist, ist der, dass er ein echt verschwenderischer Gott ist. Er hat alles investiert für uns. Warum sollen wir nicht etwas für ihn investieren? Er hat das Beste an uns investiert. Römer 8, Vers 31 bis 32. Jetzt habe ich eben festgestellt, dass meine Bibel nicht dabei ist. Aber dort steht sinngemäß, Römer 8, Vers 31 bis 32, wenn Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat, also das Beste, was er hatte, seinen eigenen Sohn, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles schenken? Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, den Gott, der Vater, für uns geopfert hat, hingegeben hat, hier in diese Welt, werden wir dann mit ihm nicht auch alles bekommen, was Gott seinem Sohn geschenkt hat? Und die Bibel sagt auch im Kolosserbrief, dass die ganze Fülle Gottes in Jesus Christus, in dem Sohn Gottes, wirklich vorhanden ist, da ist. Alles, was Gott hat, hat er seinem Sohn geschenkt. Es ist in ihm erhältlich. Und wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, dann können wir aus diesem verschwenderischen Reichtum von Gott etwas bekommen. Ja? Und das ist der Gedanke, der mir da wichtig ist. Gott hat sich an uns verschwendet. Seine ganze Liebe, seine ganze Gnade, sein Bestes, seinen Sohn. Und er hat alles in seinen Sohn reingepackt und ist so angestellt, damit wir wirklich daran teilhaben können. Gott hat sich an uns, an dich verschwendet. Und wenn du in deinem Leben noch nie erlebt hast, dass jemand sich an dich verschwendet hat, weder zeitlich noch finanziell noch irgendwas oder in seiner Liebe, Gott hat es getan. Und kein Mensch ist wahrscheinlich in der Lage, sich so zu verschwenden, wie Gott es getan hat. Ja? An dich hat er sich verschwendet. Er hat das Beste für dich gegeben. Wird er uns dann nicht auch alles andere geben? Früher oder später. Ich mache kein Zeitlimit dran an unsere Gebetsanliegen. Ja. Aber wird er uns dann nicht mit ihm auch alles andere geben? Der entscheidende Punkt an dieser Geschichte, wenn wir ins Gebet reingehen, ist, wir leben nicht im Schauen. Beten hat nichts mit Erfahrung zu tun, hat nichts mit damit zu tun, dass ich schon das sehe oder habe, was ich bekomme, sondern Beten fängt damit an, dass ich es einfach nur glaube, egal wie lange. Ja? Damit fängt Beten an, das ist die Grundlage von Gebet. Ansonsten bringt Beten keinen Sinn. Wenn ich alles habe, was ich brauche, brauche ich nicht beten. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir im Westen so wenig beten. Weil wir so viele von den Dingen haben, die wir in der Ewigkeit nicht mehr brauchen. Wir fühlen uns satt. Wir werden erschlagen mit Dingen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Ja? Dann bin ich selber herausgefordert. Das ist jetzt nicht hier irgendwie so ein künstlicher moralischer Zeigefinger. Wir leben da alle drin in dieser Suppe. Ja? Und es ist auch nicht so einfach, sich dem einfach zu entziehen. Aber wir können wahrnehmen, dass das Leben mit Gott und das, was Gott vorhat, anders funktioniert. Ja? Dass das auf einem anderen Level ist. Und es basiert auf Glauben. Dass wir daran glauben, dass Gott verschwenderisch ist und dass er im Laufe unserer Gebetsreisen, die wir mit Gott unternehmen, dass er die Dinge wirklich in Existenz bringen wird. Gott ist ein verschwenderischer Gott und an diesen verschwenderischen Gott kommen wir dran, hängen wir uns dran, indem wir ihm vertrauen, indem wir ihm glauben, dass er das hat, worum wir beten. Und die Bibel lädt uns ein, selber uns an ihn zu verschwenden. Es gibt da eine schöne Geschichte, die wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Predigt mal aufgetaucht ist. Und da geht es um die Salbung Jesu in Bethanien. Ich lese diese Geschichte mal kurz vor. Sie steht in Markus 14, Vers 3 folgende. Und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Nadel. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie. Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute, die sich da gerade so künstlich aufgeregt haben in dem Gespräch mit ihm, wie die reagiert haben, als Jesus gesagt hat, lasst sie. Ich meine, die Situation war ungeheuerlich aus mehreren Gründen, was da abgelaufen ist. Diese Verschwendungsgeschichte ist nur ein Detail davon. Aber dann sagt er auch noch, lasst sie. Warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das, was da passiert ist, hat was mit Verschwendung zu tun. Im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Denn das, was die Frau dort zerbrochen hat über Jesus, war ziemlich teuer. Ja. Also vielleicht hat sich die eine oder andere Dame, ich nehme mal an, dass es Männer weniger machen, hat sich die eine oder andere Dame vielleicht schon mal ein Parfüm von J'adore gewünscht zu Weihnachten oder zum Geburtstag, wie auch immer. Ich bin erst letztes Jahr Weihnachten in diese Thematik eingestiegen. genau. Hat jetzt auch nicht mein Leben verändert, aber also ich habe zumindest gemerkt, man kann eine Menge Geld für Parfüm ausgeben. Also das ist unglaublich. Und als wir jetzt im Duty-Free-Shop da am Istanbuler Flughafen waren, sind wir da extra nochmal durchgegangen durch die Parfümabteilung und haben mal geguckt, was man alles so nicht braucht. Ne? Aber vielleicht trotzdem nett riecht. Da will ich ja gar nichts sagen. Riecht ja wirklich schön und gut. Aber das war teuer, was die da gemacht hat. Ja, es war, wenn man eher sparsam geprägt ist, war das totale Verschwendung. Das war, ja, manche Leute würden Hals kriegen, wenn man sowas sieht. Wofür? Warum hat man das gemacht? Es war teuer. einer der Jünger, oder ich weiß nicht, ob es mehrere waren, der Judas Iskariot war da ja als Kassierer maßgeblich mit dran beteiligt an diesen Aussagen auch, hat ja gesagt, man hätte dieses Öl für mehr als 300 Denare verkaufen können. Das heißt, das war mehr als das Geld, was man benötigt hätte, um die Menge der 5000 zu speisen. Weil da war von 200 Denare die Rede. Sollen wir etwa Brot kaufen für 200 Denare? Ja, also etwa ein Haufen, mit dem Geld hätte man eine Menge machen können. Ja, also dieses ganze Ding mit der Wundervermehrung von Brot, das wäre nicht notwendig gewesen, wenn man dieses Alabasterfläschchen sinnvoll umgesetzt hätte. Ja, da hätte man sich dieses Wunder sparen können. Ja, aber Jesus unterschreibt das. Er sagt, es ist gut, was hier gelaufen ist. Warum? Weil die Frau etwas hingegeben hat von sich selber an Jesus. Es war ein Ausdruck der Anbetung. Es war ein Ausdruck der Ehrfurcht. Es war ein Ausdruck der Dankbarkeit, was sie da gemacht hat. Sie hat etwas, was ihr vielleicht selber sehr kostbar war, hat sie Jesus gegeben und wollte damit ausdrücken, dass er etwas Besonderes ist. Und in einer anderen Bibelstelle ist auch die Rede davon, dass das sowas wie eine Salbung für seine Kreuzigung war, in Vorbereitung auf das, was kommen sollte, ja, ohne dass die Frau das wusste. Ich gehe jetzt mal nicht auf diese ganzen Sachen ein in der Geschichte, wo es dann eher um die Art und Weise geht, wie die Frau mit Jesus umgeht. Das war ja auch noch eine echte Herausforderung für die damaligen Leute. Und auch wenn wir das lesen, denken wir, oh, okay, was geht da? Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Hier geht es um diesen Aspekt der Verschwendung, wo diese Frau für Jesus alles gegeben hat. Ja, etwas sehr, sehr Kostbares. Und die Frage ist, was können wir Jesus geben? Womit können wir verschwenderisch sein? Es gibt so ein paar wenige Sachen vielleicht, ja? Zeit. Wir haben so viele technische Sachen im Gepäck in unserer Gesellschaft, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass wir mehr Zeit haben. Das Faszinierende ist, je mehr Technik wir haben, umso weniger Zeit haben wir. Ja, ist mittlerweile auch ein eigener Strang in der Wissenschaft beziehungsweise in der Soziologie, in Klammern. Es gibt wirklich einen sehr berühmten Soziologen derzeit, Hartmut Rosa, der hat ein Buch über Beschleunigung geschrieben, wo es genau um diesen Aspekt ging, also so ein 500-Seiten-Ding. Und ich habe dieses Buch mit in Urlaub genommen. Und als ich das dann rausgenommen habe und überlegt habe, ob ich es lese, habe ich gedacht, du hast nicht alle Latten am Zaun. Hier geht es nur um Entschleunigung, hier ist nichts. Keine Dusche, kein warmes Wasser. Leg das Buch weg, hier ist Entschleunigung angesagt, da will ich mich doch nicht mit Beschleunigung beschäftigen und warum das alles zu Hause so anders ist. Ja? Aber Fakt ist, eigentlich haben wir mehr Zeit, wenn wir mal genau hinschauen. Ja? Selbst wenn es nicht so ist, aber wir müssten mehr Zeit haben. Das heißt, wir können mit Zeit verschwenderisch umgehen für Gottes Sache. Wir können mit Geld verschwenderisch umgehen. Auch in unserem Land gibt es sehr unterschiedliche Einkommensniveaus, aber insgesamt genommen gehört unser Land zu den reichsten der Welt. Wir können uns das Wort Verschwendung leisten an der Stelle. Kommt immer drauf an, wofür. Und die Frage ist, was hält uns davon ab, verschwenderisch zu sein? Was hält uns davon ab, mit Gebet, was Zeit kostet, mit Gebet verschwenderisch zu sein? Ich kann euch sagen, was in meinem Kopf immer abgeht, wenn ich mir über Gebet Gedanken mache. Und dieses Thema Gebet ist ein Thema, wo Gott öfters drüber spricht und wo ich grundsätzlich auch zu bereit bin und was ich gerne mache. Ja? Und wo ich auch versuche, das auch in mein Privatleben, in meinen Arbeitsalltag irgendwie mit einzuflechten. Aber ich komme echt immer wieder an meine Grenzen. Und da gibt es so Gedanken in meinem Kopf, wie, ja, wer soll denn das machen? Und die Dinge erledigen sich ja nicht von alleine. Und dann kommen da noch so andere Sachen mit rein, ja, wo der kleine innere Schweinehund dann irgendwie feststellt, ey, ich verliere die Kontrolle, wenn der hier anfängt zu beten, das habe ich nicht in der Hand. Dann muss ich ja auf Gott vertrauen. Ja, dann muss ich das, was mich beschäftigt, an Gott loslassen. Weil beten mit dem ganzen Gepäck, wo wir immer versuchen, alles zu kontrollieren, alles selber zu machen und zu managen, das funktioniert nicht. Da kriegst du einen Kurzschluss. Wenn wir wirklich beten wollen, dann müssen wir auf dem Weg lernen, immer mehr Sachen loszulassen, damit Gott sich darum kümmern kann. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Und all die ganzen Anliegen, die wir haben, ob das mit Gemeinde zusammenhängt, ob das mit Familienentwicklung zusammenhängt, Beziehungsentwicklung etc., unserer persönlichen Entwicklung, all das hat was mit Loslassen zu tun, wo es letztendlich um die Frage geht, bin ich bereit, es in Gottes Hände zu legen und da zu lassen und so lange bei ihm zu bleiben und zu warten, bis das, was er sich vorstellt, Wirklichkeit wird in meinem Leben. Das ist Beten. Ja. Aber ihr könnt ja mal für euch überlegen, was euch davon abhält, mit Gebet verschwenderisch zu sein. Da habt ihr vielleicht auch noch ein paar eigene Gedankengänge. Ich habe das jetzt nur von mir erzählt. Ich glaube, dass wir da alle gar nicht so weit auseinander liegen. Bis hin zu dem Gedanken, könnte man die Zeit nicht besser einsetzen, ja, anstatt zu beten. Hätte man das Geld nicht auch den Armen spenden können? Kann man die Zeit, die du da jetzt im Gebet verbringst und einen auf fromm machst, kann man die nicht wirklich effektiver einsetzen? Wir sind auf Effektivität und Produktivität getrimmt in unserer Gesellschaft. Wahrscheinlich viel mehr als in anderen Gesellschaften. Und Beten ist im ersten Ansehen ist es nicht produktiv. Du machst nichts. Du erschaffst gerade nichts. Da kommt nichts Sichtbares sofort bei raus. Aber wenn wir uns an die Geschichte von Daniel Nash und Charles Finney erinnern, dann sehen wir, was Gebet bewirken kann. Und gerade an diesem Thema Gebet wird deutlich, was wir im 1. Korintherbrief Kapitel 2 lesen. Das Evangelium ist den Griechen eine Torheit. Und genauso ist das Gebet für uns. Wir sind von der griechischen Denke sehr stark geprägt, ja, und plus diese ganzen pragmatischen Produktivitäts- und leistungsorientierten Gedanken, da passt Gebet nicht rein. Das funktioniert so völlig anders. Das heißt, wir brauchen selber da eine Veränderung, um frei zu werden innerlich fürs Gebet. Ansonsten stehen wir nämlich in der Gefahr, Gebet zu benutzen, damit Gott unsere Wünsche erfüllt. So als Wunscherfüller. Ja, Gott ist unser Wunscherfüller. Das kann unser Gottesbild ausmachen, dass Gott diese Rolle des Wunscherfüllers einnimmt. Aber diese Rolle hat Gott nie eingenommen. Diese Rolle verheißt Gott uns auch nicht in der Bibel. Unser Glück steht nicht an erster Stelle für Gott. Bestenfalls an zweiter. Ja? Sondern er selbst steht an erster Stelle. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst dir kein anderes Bildnis machen und keine anderen Götter neben mir haben. Auch nicht dein eigenes Glück. Das ist echt herausfordernd für uns, weil wir eine Gesellschaft sind, die auf unser eigenes Glück getrimmt sind. Es geht um mich, es geht um mich, es geht um mich. Aber im Gebet geht es zuallererst um Gott und um seine Anliegen. Im Vaterunser steht, dein Wille geschehe. Und Jesus ergänzt im Garten Gethsemane im Gebetskampf, bevor er ans Kreuz geht, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und egal um was es geht, ob es um persönliche Anliegen, ob es um die Jobfrage geht, ob es um Partnerfrage geht, ob es um Familie, ob es um Gemeinde geht, ob es um Standortentwicklung geht, Gottesdienst, was auch immer. Es geht nicht um uns. Es geht um seinen Willen. Dein Wille geschehe. Und auf diesem Weg dürfen wir lernen, unseren eigenen Willen an Gott loszulassen, damit er uns mehr und mehr mit seinem Willen erfüllt und wir wirklich mehr und mehr spüren, ja, es geht um seinen Willen. Dass wir es nicht nur einfach runterplappern können, sondern wirklich, wirklich innerlich im Herzen spüren. Ich möchte uns da echt alle einladen, und zwar, ich hoffe, dass das auch nicht irgendwie falsch ankommt, ohne Druck oder so, sondern ich möchte uns einladen, uns auf diese Spur zu begeben. Gott dahinterher zu gehen und mit ihm Gemeinschaft im Gebet zu verbringen. Auch für all die Anliegen, die uns als Gemeinde bewegen, die uns persönlich bewegen, aber wo es auch darum geht, wirklich einen neuen Entwicklungsschritt zu machen, in eine neue Entwicklung reinzukommen. Ich glaube, dass Gott da was vorbereitet hat und ich habe mir vorgestellt, was passieren würde, wenn wir anhaltend beten. Ja, wir beten ja schon, so sage ich ja nicht. Ja. Ich hänge ja auch kein Zeitfenster hier auf, ne? Wann man ein guter Christ ist, wie lange muss man da beten, darum geht es nicht. Aber was würde passieren, wenn wir da noch mehr in Gottes, uns von Gottes Geist auch bewegen lassen? Ich glaube, dass wir noch eine viel größere Freiheit erleben würden, wo wir Gottes Reden wahrnehmen, wo wirklich, ich sag mal, innerliche Ketten durchbrochen werden, wo die Macht der Sünde zerbrochen wird im Leben von Menschen und Menschen einfach Gott entdecken, wo Heilungen passieren, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Und ich glaube das, dass das so ist, weil Gott sich darauf einlässt. Und ich glaube das auch deswegen, weil es in der Bibel steht und weil die Kirchengeschichte es immer und immer und immer wieder berichtet, dass es so ist. Egal welches Label darüber steht, wie die Kirche heißt, ja, ist nicht entscheidend dabei. Aber es ist immer wieder passiert in den letzten 2000 Jahren, seitdem Jesus Mensch geworden ist. Und es gibt so diesen blöden Satz aus irgendeinem Film, wo drin steht, mach's noch einmal, Sam. Und glücklicherweise weiß ich nicht, in welchem Zusammenhang dieser Satz gesagt wurde. Aber genau das wünsche ich mir von Gott. Mach's noch einmal, Gott. Mach's noch einmal. Aber dann nimmt er uns damit rein, ja? Wo er uns mit ins Gebet reinnimmt, wo wir bereit sind, unsere Sachen abzulegen und wirklich seinen Willen zu suchen. Ich glaube, dass Gott am Start ist. Und da, wo wir Situationen gefühlsmäßig als echte Mauer erleben, denkt Gott eigentlich, okay, es ist jetzt nicht das Ende der Geschichte, sondern es ist eigentlich nur die nächste Herausforderung. Und die Herausforderung besteht, auf diesen Zug aufzuspringen, den Gott bereithält, diesen Zug des Gebetes. Genau, und dann wird die Mauer schon kleiner, wenn man das so betrachtet. Weil Gott nämlich viel, viel größer ist als jede Mauer, die wir innerlich erleben oder wahrnehmen. Ich komme jetzt zum Schluss und würde gerne noch beten, aber das Musikteam kann vielleicht schon mal nach vorne kommen. Vater, du weißt, dass wir da alle echt im selben Boot sitzen. Wir sind alle angewiesen auf das, was du kannst. Und wir alle müssen lernen, uns nicht auf das zu verlassen, was wir können. Selbst wenn es in vielen Situationen so gut und so hilfreich ist und du uns es auch geschenkt hast. Aber wir sitzen in diesem Boot. Herr, und ich bete, dass du uns begegnest. Dass du uns wirklich mit einer innerlichen, mit einem Geist der Entschlossenheit erfüllst, wo wir uns nicht abbringen lassen, nicht ablenken lassen von dem, was du willst. Und du weißt, was du willst und du hast es offenbart in der Bibel, was du willst. Herr, und wir wollen echt beten, dein Wille geschehe, nicht unser. Dein Wille geschehe. Wie in deinem unsichtbaren Reich, so auch hier in unserer sichtbaren Welt. Lass es geschehen, Herr. Und nimm uns in dieses fortwährende Gebet hinein. Dein Wille geschehe. Halleluja, Jesus. Amen.